Herzlich willkommen zur 52. Folge von Talking Purpose – Wirtschaft neu denken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Geschäftsführerin der Marketing-Strategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblicke in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Meine Gäste heute: Eva Baumann, Global Head of Business Field General Industry Solutions, und Dr. Annegret Fester, Chief Sustainability Officer der CHT Germany GmbH. Die CHT ist eine weltweit operierende Unternehmensgruppe für Spezialchemie mit Headquarter in Deutschland und in Besitz der Beidlich Familienstiftung. Die Stiftung hat sich bereits vor über 10 Jahren in ihrem gesamten Tun der Nachhaltigkeit verpflichtet und leistet über die konsequente Forschungsarbeit der CHT im Bereich der Nachhaltigkeit einen großen Beitrag dazu, dass viele industrielle Produkte heute nachhaltiger produziert werden können.
Ich finde es immer interessant, dass man, also die Chemie ist ja nur eine Naturwissenschaft und wir haben heute im Umweltschutz, im Klimaschutz ja eigentlich vor allem mit naturwissenschaftlichen Problemen zu tun, und dann unterstellt man ausgerechnet der Industrie, die sich damit beschäftigt, sie wäre der Feind dessen. Also ich glaube, ohne Chemie werden wir gar keine Lösung hinbekommen in den Themen.
Erfahrt im Podcast von meinen Gästinnen, wie Chemieproduktion und Nachhaltigkeit zusammenpassen, was sich in der öffentlichen Wahrnehmung ändern muss, damit das Image der Chemie den Stellenwert bekommt, den chemische Produkte unterhalb der öffentlichen Wahrnehmungsschwelle bereits einnehmen, und was sich grundsätzlich in der Chemie ändern muss, um nachhaltiger zu produzieren. Dabei vertreten beide den Ansatz, konsequent entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu denken, damit sich grundsätzlich etwas ändert und nicht nur öffentlichkeitswirksame Maßnahmen ergriffen werden. Meine Gästinnen sind Macherinnen durch und durch, und so lohnt es sich, dran zu bleiben, um von ihnen konkrete Praxistipps zu erhalten, wie eine Transformation auch bei schwierigen Ausgangsbedingungen gelingen kann. Außerdem sprechen wir darüber, warum Nachhaltigkeit nicht nach Gefühl, sondern nur faktenbasiert Erfolg haben kann, warum die Regulatorik eine entscheidende Rolle in der Transformation und für den Wirtschaftsstandort Deutschland spielt und in welchen Produkten die CHT durch innovative Ideen bereits eine sehr viel nachhaltigere Produktion ermöglicht. Freut euch auf zwei sehr kompetente und überaus engagierte Managerinnen, die mit viel Sachverstand, aber auch mit viel Herzblut, starken Werten und Überzeugungen für eine nachhaltigere Chemie einstehen. Herzlich willkommen, Annegret. Herzlich willkommen, Eva.
Hallo.
Hallo, Annette. Grüß dich.
Ihr beide seid von CHT. CHT ist ein Spezialchemiehersteller und ihr sitzt hier im Headquarter in Deutschland. Ich freue mich, dass ich heute mit euch ein sehr, sehr interessantes Thema zu Gast habe, denn wir wollen heute über Chemie und Nachhaltigkeit sprechen. Für viele vielleicht erstmal nicht der perfekte Match, aber genau deshalb wollen wir da heute ein bisschen tiefer einsteigen. Und ich habe da als Gast die Dr. Annegret Fester. Sie ist die CSO von CHT, und die Eva Baumann zu Gast. Sie ist die Global Head of Business Field General Industries von CHT. Die Eva kenne ich schon ein bisschen länger. Wir haben schon früher zusammengearbeitet, als sie noch in anderer Rolle tätig war. Das heißt, uns verbindet schon eine ganze Menge gemeinsamer Wegzeit. Und Annegret habe ich jetzt im Zusammenhang mit diesem Podcast kennengelernt, und ich freue mich sehr, dass ihr beide heute bei mir zu Gast seid, und freue mich jetzt auf ein sehr spannendes Gespräch zum Thema Chemie und Wirtschaft neu denken.
Danke, Annette.
Steigen wir mal direkt ein. Chemie spielt eine essentielle Rolle in unserem Alltag, ohne dass wir das eigentlich im Einzelnen so wahrnehmen. Ich würde auch mal behaupten, dass wir es oft gar nicht wissen, selbst auf Nachfrage uns gar nicht der Bedeutung der Chemie, gerade auch in vielen Konsumgüterprodukten, die wir selber täglich nutzen, uns der Rolle der Chemie da gar nicht so bewusst sind. Könnt ihr uns da so ein bisschen mitnehmen? Welche Rolle in welchen Produkten, in welchem Umfang spielt die Chemie hier?
Ja, Annette, ganz gerne. Da nennen wir ein paar Beispiele. Im Prinzip begleitet uns die Chemie vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen in allen möglichen Situationen. Wenn man jetzt ganz speziell nochmal schaut auf die Produkte, die die CHT auch herstellt, wir haben ja einen großen Bereich der Textilchemie, also gerade Textilien, eben ich sage ja vom ins Bett gehen bis Aufstehen und wieder andersrum. Aber wir haben auch ganz andere Produkte, die dann wieder enden in ja, vielfältigen ja, Endprodukten, mit denen die Konsumenten Berührung haben. Sei es eben dann beim Duschen das Shampoo oder auch die Kosmetik, die dekorative Kosmetik. Sei es aber auch in der Spezialchemie, zum Beispiel mit der Bauchemie. Ja, also wenn es um Bautenschutz geht, um Farben oder auch um Printfarben. Papierprodukte, sei es jetzt der To-Go-Becher oder dann auch ganz normal die Produkte, die wir im Büro verwenden. Da findet Chemie, die wir herstellen und verkaufen, eine Anwendung. Ja, aber dann auch zum Beispiel, wenn wir ins Auto steigen, in die Arbeit fahren, Chemie hilft uns, die Ledersitze zu veredeln. Also so über den ganzen Tag sind wir mit Chemie in Berührung, ohne das wirklich im Einzelnen immer wahrscheinlich zu überlegen als Endkonsument.
Ihr sagt ja so schön, unter eurem Firmennamen liest man CHT, Smart Chemistry with Character. Annegret, was heißt das? Was ist Smart Chemistry with Character?
Die Smart Chemistry ist eigentlich, es geht um Anwendung. Genau um das, was die Eva geschildert hat. Aber du musst die Chemie erstmal in die Anwendung bringen. Und dafür ist das nicht einfach, man nimmt irgendeine chemische Substanz, sondern die chemische Substanz muss in eine Formulierung gebracht werden, die dann tatsächlich einen Nutzen in diesem Endprodukt bringt. Und das ist das Smarte daran. Ja, du nimmst Grundchemikalien, verschiedene Chemikalien und daraus machst du dann eine Formulierung und die tut dann das, was es soll, nämlich zum Beispiel die Kleidung weich machen, die Haare nach dem Duschen leicht kämmbar, die Flammenabweisung und oder auch einfach, dass so ein Licht von so einem Automobil möglichst ganz viele oder ganz lange Zeit hält und sehr hell leuchtet und dabei noch wenig Energie verbraucht. Das sind dann so die Dinge und dafür kommt Smart Chemistry der CHT.
Jetzt, dieses letzte, wo da kommt da direkt Chemie zum Einsatz?
Du meinst bei dem Auto, bei der Autolampe? Ja, das ist so ein Bereich aus Evas Spezialgebiet, aber jetzt sage ich es trotzdem. Das sind tatsächlich Silikonelastomere, die dann tatsächlich in dem Leuchtkörper, das ist nicht das Licht selber, aber zum Beispiel, oder auch wenn du dir vorstellst, diese ganzen LEDs, wenn so eine Anzeigentafel im Stadion ist, da wird einfach eine kleine Schicht Silikonelastomer, kommt da oben drüber und da ist eben der Beitrag, es gibt die Langlebigkeit, der geringere Verletzungsschutz, so dass die Lampen möglichst lange halten. Silikonelastomere sind vielseitig einsetzbar und tun dann ihr Übriges. Aber es ist immer die Formulierung, gewusst wie.
Ja, und ihr habt euch jetzt als CAT auf die Fahnen geschrieben, dass ihr durch nachhaltig produzierte chemische Produkte einen Beitrag zur nachhaltigeren Wertschöpfung und zu nachhaltigeren Produkten leisten wollt. Ich glaube, für viele, das ist so ein Spannungsfeld, das würde ich gerne ein bisschen weiter aufklappen, weil für viele passt das, glaube ich, nicht zusammen. Wobei ich denke, und da spreche ich auch von mir selber, das Wissen um chemische Prozesse, chemische Bestandteile ist, glaube ich, nicht in der Regel nicht so hoch ausgeprägt in der Gesellschaft, sondern man hantiert eher mit einem doch sehr unsoliden Grundwissen, was Chemie eher in die Ecke verpackt, nicht gut, definitiv nicht nachhaltig, schwierig und so weiter. Was wollt ihr machen oder für welche Chemie steht ihr, wenn ihr sagt, nachhaltig produzierte chemische Produkte, die dann auch für nachhaltigere Endprodukte stehen?
Ich beginne mal, aber die Eva kann dann sicherlich klar einsteigen. Also zum einen müssen wir, glaube ich, mal ganz klar sagen, dass die Chemie aufgrund natürlich, also A, ist es nicht ganz einfach, also ist halt so, aber und deshalb ich denke auch für viele war es ein Fach in der Schule, was nicht ganz so das war, was man verstanden hat, und dann wird es immer gleich ein bisschen kompliziert. Und die Chemie hat natürlich über viele Schlagzeilen auch nicht zum Image beigetragen. Leider sind die positiven Schlagzeilen dann auch immer nicht so groß, weil die Chemie schon viele Jahre sich dann natürlich, muss man schon sagen, zumindest die großen europäischen Hersteller bemühen sich sehr stark, eben auch nun an eben genau der Thematik der Nachhaltigkeit, denn wenn Chemie überall drin ist, geht auch die Nachhaltigkeit nicht ohne Chemie, und man ist da schon sehr stark dran. Für uns als CHT, wir sind vor circa 10 Jahren in das Thema eingestiegen, und für uns war es irgendwie klar, das ist ohne Nachhaltigkeit keine Zukunft. Und jetzt, das Thema ist komplex, das hast du auch im Vorgespräch schon erfahren. Es geht um Vielschichtigkeit. Also zum einen geht es auch einfach darum zu sagen, wir haben das Verständnis über Chemikalien, wir wissen, was ist, und auch das, was ich zusammengeben kann und was am Ende rauskommt. Und man setzt sich Regeln. Man stellt sich, es gibt eine Chemikaliengesetzgebung, die gibt uns schon mal einen klaren regulatorischen Rahmen. Aber über diesen hinweg kann ich dennoch auch noch frei entscheiden, mache ich alles, verwende ich alles oder tue ich das nicht. Und das liegt in der unternehmerischen Entscheidung selbst. Kleines Beispiel, die CHT hat vor einigen Jahren schon Chemikalien aus unseren Formulierungen haben wir eine Chemie rausgenommen, es war nicht ganz klar, ob das ein Stoff ist, der zu einem Reproduktionstoxizität, also schwangere Frau kommt mit der Chemikalie in Berührung. So. Relativ unwahrscheinlich, der ganze Case durchgedacht. Aber wir haben diese Chemikalie vom Markt genommen. Und das ist es, was ein Unternehmen ausmacht, ein für sich zu sagen, okay, da könnte ein Risiko sein. Wir ersetzen diese Chemikalie durch eine andere Chemikalie, durch eine andere Möglichkeit. Und das ist es, was zum Beispiel wir damals getan haben. Also man muss sich intern Regeln setzen, und man kann auch über das hinausgehen, was eine gesetzliche Möglichkeit einem zulässt.
Eva, jetzt hat die Annegret gerade gesagt, ohne Nachhaltigkeit keine Zukunft. Hat CHT vor 10 Jahren schon festgelegt. Ihr seid ja in der Regel in der Vorproduktion tätig, also nicht so sehr in den Endprodukten. Ich glaube, jede Veränderung hat ja einen Einfluss auf die Produktion eurer Kunden. Also wird ein Vorstoff verändert, muss auch die Endproduktion des Produktes verändert werden. Wie reagieren denn eure Kunden auf diese Veränderung? Wird das jetzt positiv aufgenommen? Also ich könnte mir vorstellen, dass einer sagt, super, die kümmern sich, dann brauche ich mich weniger kümmern. Ich kann dann ein besseres Produkt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass manch einer sagt, damit kriege ich mein Produkt nicht mehr so gut hin, oder jetzt wird meine Produktion sehr viel schwieriger. Können wir nicht da bleiben, wie wir es die letzten 50 Jahre gemacht haben?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, Annette. Wir sind ja als Chemieunternehmen eingebettet in Wertschöpfungsketten. Und wir haben natürlich sowohl Vorlieferanten als auch dann zum Teil 1, 2 oder 3 Stufen bis hin zum Endkonsumenten. Und es ist große Aufgabe, auch immer zu kommunizieren, warum man bestimmte Dinge ändert oder kann man sie auch wirklich ändern. Dazu muss man die gesamte Wertschöpfungskette und eben die Anwendung des Kunden bis zum Konsumenten auch sehr gut verstehen und mehr tatsächlich auch den Blick rückwärts wenden zu den Rohstoffen. Das haben wir jetzt ja auch durch das Lieferkettengesetz, kommen solche Themen ja immer mehr in Fokus und auch der Endkonsument immer mehr in Berührung mit diesen Themen. Und da kümmern wir uns sehr, sehr viel darum. Um was es immer geht, ist eigentlich das Erklären und Orientierung geben. Also das ist, glaube ich, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die da die Chemieindustrie auch hat oder wir alle haben. Und es geht eigentlich in beide Richtungen. Manchmal ist es so, dass es von uns oder von unserer Marktwertschöpfungsstufe ausgeht, dass die Chemie sagt, wir hätten da eine Lösung, die ist vielleicht auch ein bisschen teurer oder ist von der Performance heute anders, das muss man dann schon sagen, aber würde einen nachhaltigeren Einfluss haben, dann sind es vielleicht eher die Chemiehersteller, die auf die nächste Wertschöpfungsstufe oder den Endkonsumenten zugehen. Und manchmal ist es auch so, dass es ein Trend ist, der eben aufgenommen wird aus der Gesellschaft. Im Moment erleben wir das ja sehr stark. Nicht in allen Märkten global, aber ich glaube, wir haben gerade jetzt in Deutschland und in Europa ja auch mit Fridays for Future und anderen Bewegungen sehr viele Anhaltspunkte dafür, dass es auch ein Wunsch ist, ja, hier gemeinsam etwas zu tun für eine nachhaltigere Wirtschaft oder auch eine nachhaltigere Gesellschaft. Also und insofern.
Genau, da geht es um Nachhaltigkeit insgesamt im Sinne von Umweltschutz, geht aber auch viel um Nachhaltigkeit für was gerade jetzt in Konsumgüterprodukten, Kosmetik oder ähnlichem, Körperpflege. Was tue ich meinem Körper an? Ich glaube, ich gehöre zu der Generation, die jahrelang Deos benutzt hat, ohne überhaupt irgendwie drüber nachzudenken, was da eigentlich drin ist. Wenn ich jetzt an meine Tochter denke, die nimmt jeden Deo-Roller in die Hand und liest da ganz genau die Zutatenliste durch und sagt mir dann, Gottes Willen, den kannst du doch nicht kaufen. Also, wie erlebt ihr da so eure Kunden? Nehmen die das positiv auf oder ist das so ein, naja, Kampf würde ich fast sagen, dass man sagt, was will denn der Konsument jetzt noch? Die wollen doch ein Deo, der funktioniert funktioniert. Und wie sollen wir das denn eigentlich machen, wenn wir hier nichts dürfen?
Ja, absolut richtig. Es ist beides. Also wir haben sehr viel besser informierte Endkunden, also auch natürlich durchs Internet und einfach auch die Aufklärungsarbeit von allen Seiten, also sei es eben den Medien als auch eben der Industrie selbst. Wir erleben, dass sich hier ein Wandel tut. Also tatsächlich in den letzten, würde ich sagen, 5 Jahren, also kann ich jetzt nicht auf ein Jahr genau sagen, aber ist es schon so, dass die Nachfrage sehr viel höher wird, auch an nachhaltigen Produkten und auch die Akzeptanz vielleicht für einen höheren Preis, weil es ist nicht immer so, dass man es kostenneutral darstellen kann. Ja, es ist sehr viel Entwicklungsarbeit dahinter. Manchmal braucht es eben auch Rohstoffe, die vielleicht dann von der Verfügbarkeit schwieriger sind oder in der Produzierbarkeit anders, sodass es nicht immer, aber doch auch immer wieder mit höheren Kosten verbunden ist. Und da ist mehr Akzeptanz im Markt da. Ist ein bisschen unterschiedlich, um was es geht. Also wir sind ja nicht nur in Luxusgütern, wo man frei entscheiden kann beim Endkonsumenten. Wir sind ja auch sehr viel in industriellen Märkten unterwegs, wo es auf die Performance ankommt. Nenn mal ein Beispiel, gerade jetzt in der Textilindustrie. Also da geht es ja nicht nur um Fashion, es geht ja auch um Schutzbekleidung. Ja? Zum Beispiel von Feuerwehrleuten. Und da ist immer noch natürlich die oberste Devise, es muss schützen. Ja? Also sei es vor Hitze, Feuer und so weiter. Also diesen Spagat müssen wir hinbekommen. Oder ist ja eigentlich eher ein Dreieck zwischen Performance auf der einen Seite, Kosten und dann Nachhaltigkeit. Ich glaube, das ist ja auch klassisch so diese Definition von Sustainability, dass alle Aspekte hier zusammenkommen. Und das erleben wir aber auch immer informierter. Also diese Diskussion kann man sowohl in den Endkundenmärkten als auch in den industriellen Märkten immer informierter führen.
Seid ihr da auch in direktem Kontakt mit Endkunden? Überprüft ihr auch Themen mit Endkunden direkt, Annegret? Habt ihr da eine direkte Verbindung?
Ja, ich wollte das sowieso ergänzen. Danke, Annette. Also unsere Kontakte, und das hat die Eva auch schon gesagt, wir haben im Prinzip vom Supplier bis zum Endkunden. Und es ist übrigens mein besonderes Thema, dass der Endkunde leider noch immer am wenigsten informierte ist. Das Beispiel Textil war ein hervorragendes. Wir können aber auch feststellen, dass durchaus im Text, also wenn du so in die breite Bevölkerung sprichst, würde jeder sagen, ja, nee, natürlich nachhaltig produzierte Kleider, fair, whatever. Aber wenn es dann darum geht, bei wem kaufe ich die denn? Also was kann ich denn kaufen? Und wo ist denn das drin? Dann geht's dann, wenn es dann nach dem Preis, also häufig geht's dann doch nach dem Preis. Ja. Klar. Und was mir aufgefallen ist, unsere Politik, und das soll jetzt keine Politikschelte sein, das ist einfach nur, es fällt mir auf und deshalb übernehmen wir auch diese Rolle, es fehlt schon die Aufklärung. Denn wenn wir was ändern wollen, werden wir auch unser Konsumverhalten ändern müssen. Ja, also ich bin auch zu einer Zeit groß geworden, meine erste Jeans, da war kein Elastan drin, ja, die musste man sich irgendwie anders passend machen, hat auch geklappt, aber wir alle lieben doch heute unsere bequemen Jeans. Ja, das ist Materialmix. Und ganz ehrlich, wenn wir wirklich die Kreislaufwirtschaft zum Ende denken wollen, dann ist Materialmix nicht wirklich etwas, was funktionieren wird. Also für mich, und deshalb, wir verstehen unsere Aufgabe, weil wir eben auch die Chemie verstehen, mittlerweile schon so, dass wir sehr wohl auch über eben unsere Kunden und deren Kunden, und dann sind wir vielleicht am Endmarkt, also wir sind heute schon in der Kommunikation sehr häufig mit den Kunden unserer Kunden, damit die auch, wenn sie zum Beispiel in ein Kleidungsstückdesign gehen, schon verstehen, was gehen wird und was nicht gehen wird. Es gibt eine Recyclingverordnung für die Textilien, die kommt jetzt. Ja, da muss ich schon beim Design und beim Materialmix mir genau überlegen, was ich überhaupt am Ende in den Kreislauf führen kann. Das geht nicht alles.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, was auch jetzt wirklich erst langsam in der breiten Gesellschaft ankommt. Der Materialmix, sei das bei Verpackungen, sei das bei Kleidung. Ich finde Jeans und Elastan ist ein wunderbares Beispiel, weil klar ist eine Jeans sehr viel bequemer, wenn sie ein bisschen nachgibt, gegebenenfalls. Ich glaube, hier ist auch so diese ganz große Herausforderung, vor allen Dingen ja auch deshalb, weil wir in einer Wegwerfgesellschaft leben. Eine Jeans früher durch 5 Generationen gegeben wurde, naja, sagen wir nicht 5, aber 5 Geschwister, sagen wir mal so. Dann ist die heute nach einer Saison unattraktiv, weil der Schnitt sich verändert hat und dann muss sie ja entsorgt werden. Also das heißt, wir haben ja heute nicht mehr so das Thema, dass Produkte wirklich durch sind, sondern die müssen entsorgt werden in einem völlig respektablen Zustand, denn auch der Rest der Welt will ja die Klamotten der westlichen Welt nicht mehr haben, sodass wir hier ja auch ganz neue Herausforderungen haben, die die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft erstmal so richtig, früher gab es einen anderen Kreislauf, der Kreislauf bestand in Weitergabe und Wiederverwertung von Produkten und heute müssen wir eine Kreislaufwirtschaft schaffen, die ja aus der Denke kommt, ich benutze ein Produkt solange ich will, vielleicht auch nur ganz kurz. Und wenn es weg ist, soll es aber trotzdem wieder recycelt und in den Prozess zurückgeführt werden. Ist das zu schaffen? Ist das eine realistische Aufgabe?
Also ich versuche mich mal an der Antwort. Ich glaube, dass es machbar ist, aber es wird nicht so schnell passieren, wie wir uns das denken. Und es wird auch nicht so schnell passieren, wie wir aktuell mit Annahmen rechnen. Und ich kann es nochmal sagen, es liegt an jedem. Also nicht nur an der Chemiefirma und nicht nur an der Modefirma, es liegt auch an den auch wir sind alle Konsumenten, es liegt auch an uns als Konsument. Aber wir müssen verstehen, dass wir Abfall muss in Zukunft als Sekundärrohstoff. Also wir müssen von Anfang an muss uns klar sein, Kreislauf heißt, ich muss Dinge nach Gebrauch nicht in eine erste nicht auf eine Müllhalde und nicht in eine Verbrennung, sondern wir müssen uns überlegen, wie schaffe ich es, aus diesem Abfall wieder einen Sekundärrohstoff zu machen. Und da war jetzt zum Beispiel beim Textilrecycling, wäre es jetzt ganz klar, weniger Materialmix. Das ist auch bei vielen anderen Dingen so. Das geht aber schon so weit, dass wir am Ende selbst drüber nachdenken müssen, dass es wird immer Müllverbrennung geben, aber dass wir das CO2, also das Kohlendioxid, unser großer Klimakiller, dass wir den eventuell oder nicht eventuell, den müssen wir uns auffangen, sogenannte Punktquellen nutzen, um dann Kohlendioxid zusammen mit Wasserstoff, den wir erneuerbar gewinnen können, wieder als Synthese in die Synthese von Chemikalien zurückbringen. Und damit haben wir auch den Kreislauf geschlossen. Also es werden ganz viele verschiedene Entsorgungsarten auf ihre Kreislauffähigkeit geprüft werden müssen. Auch jetzt, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, es gibt ja das erste Beispiel eines Erdölfelds in der Nordsee in Dänemark, das benutzt wird, um Kohlendioxid zu speichern. Das ist zum Beispiel eine dieser das ist jetzt eine Methode, mit der man sagt, okay, wir sichern uns mal, dass das Kohlendioxid ist nicht nur ein schädliches Klimagas, es ist auch ein Rohstoff. Und aus so einem Cavern könnte man es oder aus so einer Speicherlagerstätte kann man es wiederholen. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass wir verstehen müssen, dass das ganze Thema, es gibt nicht nur einen Weg und nicht nur einen richtigen Stream, aber wir müssen alles uns sehr genau anschauen und dann auch überlegen, was verwende ich wo, wo hat es den größten Nutzen. Um auch der Diskussion Tankteller hier mal ganz kurz ein Gewicht zu geben. Es gibt ja diese Diskussion, oh, Biomasse und das müssen wir doch jetzt auch verwenden und dann ist das auch noch biobasiert und ja, alles gut, aber wir müssen immer schauen, was brauche ich wofür? Und deshalb, es gibt nicht nur einen richtigen Weg.
Die CHT hat sich ja als Unternehmen Nachhaltigkeit ganz oben auf die Agenda gesetzt. Eva, kannst du uns hier nochmal ein paar konkrete Beispiele nennen, an welchen Produkten, die ihr produziert, das deutlich wird oder an welchen ihr auch da vielleicht schon seid, wo ihr gerne hinkommen möchtet?
Ja, gerne, Annette. Also ich glaube, ein gutes Beispiel, wir haben ja jetzt gerade auch ein bisschen über Verordnungen und so weiter gesprochen, das ist eh ein Riesenthema. Also die Regulatorik auch in Europa beschäftigt uns natürlich sehr. Das haben wir ja hier auch in anderen Podcasts von dir schon gehört, entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Aber greifen wir doch gleich mal eine auf. Also ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass wir im Thema Papierchemikalien auch tätig sind. Da ist jetzt seit 2019 ziemlich genau, auch im Juni wurde die veröffentlicht von der EU, die Einwegplastikverordnung eben ins Leben gerufen. Aufgrund derer eben gerade diese ganzen To-Go-Becher oder auch Wegwerfpapiere, die mit einem hohen Risiko verbunden sind, in der Umwelt zu landen, nach der Benutzung eben hier eingeschränkt werden sollen. Da haben wir uns sehr viel Gedanken gemacht und jetzt auch tatsächlich ein Coating oder schon länger ein Coating eigentlich am Markt angeboten, aber entwickeln da eine ganze Produktfamilie drumherum, wie man die diese Papiere, die eben fettbasierte Verschmutzungen abhalten müssen. Also jetzt denken wir mal eben an einen Kaffee oder auch wenn ich einen Burger mir hole bei einem Fastfood-Restaurant. Das sind so diese Klassiker, wie man die eben beschichten kann mit einer Beschichtung, die abbaubar ist, ja, und auch nachwachsend von den Rohstoffen. Das war unser Ziel und tatsächlich bieten wir hier auch eine Produktfamilie an, haben wir uns mal Biolay genannt, ist jetzt aber auch keine Vermarktung hier, aber nur, dass man mal ein Beispiel einfach nennt. Da haben wir den Kreislauf wirklich tatsächlich geschafft zu schließen. Dieses Produkt ist sogar kompostierbar, also wenn wir das verwenden.
Okay, wie geht das? Erklär das doch mal ein bisschen. Dass ich glaube, das interessiert einfach viele, weil man hat jetzt ja ab und zu dann, wenn man dann keinen eigenen Becher mit hat, hat man dann Pappe im Mund als Deckel, wo man auch so als Konsument denkt, naja, gut, okay, ich verstehe schon, es soll kein Plastik mehr sein, aber irgendwie auch nicht so schön. oder gibt zum Glück fast keine Strohhalme mehr und so weiter. Also du sagst jetzt mit Biolay habt ihr, das dürfen wir hier ruhig nennen, das finde ich völlig in Ordnung, habt ihr eine Möglichkeit gefunden, papierbasiert die Funktionalitäten, die früher halt eben ein Materialmix oder ein Plastikbecher hatte, so nachzustellen, dass es funktionabel ist. Du hast den Kopf geschüttelt, das können unsere Zuhörer jetzt nicht sehen, deshalb übersetze ich das mal gerade. Also, erklär mal, was habe ich falsch
gemacht? Naja, falsch.
Was geht noch nicht
so einfach? Genau, vielleicht müssen wir es ein bisschen so beschreiben. Also wir haben keinen Papierersatz entwickelt, sondern der Grundstoff ist Papier oder auch im Volksmund Pappe, je nachdem, was wir halt da als Grundstoff nehmen. Aber es geht um die Beschichtung. Ja, man muss sozusagen eine Barriere, ein Barrierecoating, würde man dann sagen, hier aufbauen, das eben verhindert, dass das Substrat, also das Papier, dass das aufgeweicht wird durch die Flüssigkeit oder das Fett oder das Öl, je nachdem, was halt einfach auch an Substrat dann da in Berührung kommt. Und dieses Coating kann man aus verschiedenen Chemikalien herstellen und wird es auch, und die sind mal mehr, mal weniger, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, will das jetzt gar nicht chemisch groß ausführen, aber wir haben eine Möglichkeit gefunden, eine Beschichtung zu finden, die es ermöglicht, eben sowohl komplett aus nachwachsenden Rohstoffen, ja, also pflanzenbasiert zu sein, als auch dann kompostierbar, also biologisch komplett abbaubar. Und das ist schon ein wirklicher Fortschritt. Ja, und das würde uns alle in der Gesellschaft auch in die Lage versetzen, auch als Konsumenten, wenn wir die Wahl immer treffen könnten im Einzelfall. Und das ist dann wieder die Kommunikation über die Wertschöpfungsketten, auch vielleicht zu sagen am Ende bei meinem Fastfood-Restaurant, ich hätte dann gern bitte die kompostierbare Verpackung und das ist mir dann 5 Cent mehr wert. Das wäre eigentlich eine ganz interessante Geschäftsidee dann auch.
Genau, das ist super spannend. Da habe ich auch gleich Fragen zu, aber Annegret will da noch was zu
sagen. Ja, da möchte ich noch was dazu sagen. Das Gute daran ist, dass es nicht nur kompostierbar ist. Wir müssen nämlich wirklich an den Rohstoff und an die Sekundärrohstoffe denken. Ein Papier, das so beschichtet ist, eine Pappe, die so beschichtet ist, kann auch in die Verwertung, also ins Recycling zurückgehen. Und das ist das Wichtige, okay. Denn auf dem Kompost, ja, da geht es dann vielleicht in so einen Bio-Kreislauf, aber der dauert viel zu lange. Und deshalb, das ist wichtig, aber wir wollen ja die Müllberge nicht größer werden lassen, auch wenn es dann schön abbaubar ist. Es ist das Gute auch, dass diese Beschichtung auch das Papierrecycling nicht stört. Das war mir noch wichtig.
Okay, und wie geht das dann? Jetzt mal ganz konkret, Papierrecycling, was macht die Beschichtung im Recycling?
Die stört das nicht. Also so ein Recyclingprozess von Papier, das ist ja auch nochmal dann, da wird es wieder geschreddert und dann wieder quasi zu einem, wie so einer Zellstoffpampe gemacht. Und aber dieses biobasierte Coating wird an der Stelle nicht stören. Ja, das wird das ganze biobasierte Paket nicht stören. Also anders.
Das klingt sehr gut. Ja. Jetzt hat Eva ja eben schon mal so ein kleines Beispiel gesagt. Wie wäre es, wenn der Konsument beim Fastfood-Hersteller sagt, ich hätte gern ein recycelfähige Verpackung. Und er hat es aber dazu gesagt, Eva, vielleicht kostet die auch 5 Cent mehr. Wie ist das? Ist das ein Produkt, was mit höheren Kosten verbunden ist? Und wie nimmt der Markt jetzt ganz konkret dieses Produkt zum Beispiel auf?
Also tatsächlich.
Weil vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung. Bisher bin ich als Verbraucher, fühle ich mich nicht in der Lage, das zu wissen, einzufordern und wirklich aktiv eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, selbstverständlich zahle ich da 5 Cent mehr für oder auch ich will es nicht. Also wie ist da der Prozess und wie reagieren eure Kunden darauf?
Ja, also vielleicht fangen wir mit dem Punkt mal an. Also die Nachfrage ist da. Also das ist ganz klar so, dass also wir führen Gespräche ja auch mit den Herstellern, also den Papierherstellern oder Verpackungsherstellern entlang der Wertschöpfungskette. Und da kann ich ganz klar sagen, das ist auch nicht nur ein deutscher oder ein europäischer Trend, das ist ein globales Thema. Das beschäftigt uns überall. Ja. Und die Nachfrage ist da, aber je nachdem, in welche, wo man sich bewegt, in welchen Ländern und in welchen Märkten und wie die Kaufkraft da ist, ist natürlich dann ist der Preis natürlich ein Riesenthema, das ist klar. Jetzt konkret auf deine Fragen, ist dieses Produkt teurer? Hängt sehr stark von der Anwendung ab. Also wir müssen hier ganz konkret dann natürlich schauen, wie ist diese Beschichtung, wie sind die Anlagen des Kunden. Das ist ein sehr individueller Prozess. Und auch tatsächlich, was kommt für ein Produkt rein? Ja, es ist was anderes, ob ich eine Schokolade verpacken will damit oder ob ich eine Trockensuppe verpacke oder dann tatsächlich eben in fetthaltige Produkte gehe, wie Pommes frites. Ja, also so wird sich das auch ein bisschen ausdifferenzieren. Und dann ist auch, sag ich mal, der Auftrag der Beschichtung anders und das Verfahren. Also deswegen kann man da nicht pauschal eine Aussage treffen. Das muss dann wirklich im Kundenprojekt sich angesehen werden. Und ja, diese Idee eben, dass man es entlang der Wertschöpfungskette vielleicht den Konsumenten auch als Möglichkeit gibt, zu wählen, das ist tatsächlich was, was wir mehr und mehr auch diskutieren, ob das nicht eine Möglichkeit wäre. Da brauchen wir aber in den nachgelagerten Wertschöpfungsschritten dann Partner, die auch sagen, ja, wieso eigentlich nicht? Wollen wir das nicht versuchen? Ja.
Eigentlich kommt der Chemie ja eine ganz besondere Rolle im Thema Nachhaltigkeit zu, denn wie ihr das anfangs schon gesagt habt, es gibt ja fast kein Produkt, in dem Chemie nicht hergestelltes Produkt, in dem Chemie nicht irgendwie in irgendeiner Form und sei es bei der Endverpackung mit einer Rolle spielt. Wie erlebt ihr denn das Thema, Eva, du hast es eben schon mal kurz gestreift, Regulatorik. Ich habe im Podcast viele Gäste gehabt, die gesagt haben, sie möchten mehr Regulatorik. Meist sind das Gäste, die freiwillig sehr viel mehr machen, als man heute muss. Und die sagen, na ja, ich bin damit ein bisschen teurer und ich krieg's aber nicht honoriert, weil die anderen können noch auf die andere Art und Weise produzieren. So richtig wird sich erst was mit Regulatorik ändern. Und andere wiederum sagen, das ist ein zu starker Eingriff ins Wirtschaftssystem. Der Markt wird entscheiden, Konsumenten werden durch ihre Kaufentscheidung den Unterschied machen, wo da dann die Befürworter der Regulatorik wiederum sagen, nein, man kann es nicht auf den Konsumenten abwälzen, der ist in vielerlei Hinsicht auch zu unaufgeklärt, trotz aller zunehmender Transparenz. Das muss schon über die Politik und die Regulatorik kommen. Wo steht ihr da? Wie seht ihr das, Annegret?
Guter Punkt. Also ich bin zuerst mal ganz klar bei der Überzeugung, der Konsument wird es nicht können. Also der Konsument für sich kann das alles nicht durchblicken. Jetzt müssen wir aber noch zwei andere Dinge nachschieben. Wir leben in Europa und wir haben mit Sicherheit das sicherste Chemikaliengesetz und Recht. Und wir stehen im internationalen Wettbewerb und das dürfen wir auch nicht vergessen. Der zweite Punkt, an dem ich, also ich bin für Regulatorik, ich bin eindeutig für Regulatorik, ich bin auch für eine Regulatorik, wie sie aktuell gang und gäbe ist, nämlich genau so einen risikobasierten Ansatz zu machen. Das heißt, also nicht einfach schwarz und weiß, etwas ist gut oder böse, sondern man schaut sich exakt an, was passiert, wenn ich diese Chemikalie verwende. Wenn ich sie in einer Produktion umsetze, gibt es da eine Gefährdung für die Mitarbeiter im Labor oder in der Produktion? Und das Zweite ist, was passiert, wenn ich diese Chemikalie in einem formulierten Produkt habe oder in einem durch Reaktion entstandenen Produkt? Was passiert dann in der Anwendung am End of Life, wenn das irgendwie, ja, wir müssen ja immer davon ausgehen, es kommt in die Umwelt, in eine Müllverbrennungsanlage oder whatever, also was passiert. Und das ist der sogenannte risikobasierte Ansatz. Der ist aktuell, und den halte ich persönlich als Chemikerin für sinnvoll und ergibt uns auch den notwendigen, also ergibt uns eine sehr große Sicherheit, aber ergibt uns auch noch einen Spielraum, Chemie zu verwenden. Und aktuell steht eben aufgrund des European Green Deal diese Gesetzgebung auf dem Prüfstand. Und man möchte den risikobasierten Ansatz reduzieren, eigentlich aushebeln, indem man dann sagt schwarz oder weiß, was nicht möglich sein wird. Für mich ist es auch nicht notwendig, weil immer wieder, und das ist eben der Zusatz der Regulatorik, durch den risikobasierten Ansatz neue Erkenntnisse führen dazu, dass Chemikalien anders eingestuft werden, dass sie auch in der Bewertung wieder anders eingestuft werden. Und dafür muss ich, und das hebelt den risikobasierten Ansatz nicht aus. Wenn ich aber nur in Schwarz und Weiß denke, dann mache ich mir die Grenzen enger. Und ich mache was anderes.
Wem dient denn das? Warum haben wir diesen Ansatz? Warum soll der risikobasierte ausgehebelt werden? Wer hat denn da einen Vorteil von dem,
wie du sagst? Es geht eigentlich darum zu sagen, es geht immer so ein bisschen, das ist Politik. So ganz genau muss ich dir sagen, verstehe ich die Politik nicht immer. Es geht aus meiner Sicht so ein bisschen darum zu sagen, ich mache sämtliche kleinsten Schlupflöchlein, reduziere ich noch, die könnte die Chemie ja haben, ne, durch immer neue Formulierungen. Also aus meiner Sicht in Europa nicht möglich, weil in Europa ja auch noch die REACH-Regulation gilt. Also wir sind tatsächlich mit sämtlichen Chemikalien, die müssen angemeldet sein. Ich glaube, es geht darum, eine ultimative Sicherheit, theoretisch ultimative Sicherheit zu haben. Und die gibt es, glaube ich, so nicht. Das ist der Punkt. Und für mich kommt aber noch ein anderer Aspekt zum Tragen. Wenn wir das so machen und das dann stehen, also wenn wir die chemische Gesetzgebung dahingehend versuchen, immer noch klarer eine mögliche Gefahr vorherzusehen und die dann auszuschließen, dann führt das auch dazu, dass wir übersehen, dass wir in einem internationalen Wettbewerb stehen und uns durch die Hintertür Dinge einkaufen, die wir gar nicht so untersuchen können. Also wir werden immer genauer, wir werden versuchen immer größer das Risiko auszuschließen, verlagern eventuell dadurch Industrie und das nicht nur die Chemie. Wenn die Chemie sich verlagert, verlagert sich auch die andere Industrieproduktion. Und dann kriegen wir über unsere Grenzen Dinge zurück, die wir gar nicht kontrollieren können.
Ja, das ist doch, glaube ich, sowieso ein großes Thema. Eva, du auch sofort dazu. Also das, was mich sehr interessiert, weil Chemiestandort Deutschland würde ich jetzt per se noch mal als eine relativ sichere Sache ansehen, auch bei heutiger Gesetzgebung. Was so aus anderen Ländern kommt, da hätte ich doch schon so mein Fragezeichen. Wie ist denn das mit dem Standort Deutschland und der Attraktivität für die Chemieindustrie? Wie stellt sich da für euch die Situation da, Eva?
Ja, also ich glaube, ganz grundsätzlich muss man nochmal an das anknüpfen, auch was die Annegret gesagt hat, zum Thema Regulatorik. Also natürlich, die Regulatorik kann auch, wenn ich jetzt von der Marktseite komme, ein Wettbewerbsvorteil sein. Sie zwingt uns, innovativ zu werden. Dürfen wir auch nicht vergessen.
Ja, stimmt.
Und gerade jetzt, wenn man Spezialchemiehersteller ist wie wir, da fühlen wir uns ja wohl. Also wir sind ja gern in der Tüftelei, im Experiment und in der Entwicklung tätig. Also ist das für uns sozusagen auch was uns herausfordert, unsere Kernaufgabe noch besser zu machen. Schwierig wird es dann, wenn das im globalen Wettbewerb halt sehr ungleich verteilt ist. Das ist der andere Punkt, der gerade angesprochen wurde. Also es gibt halt auch Regionen, wo es weniger reguliert ist. Und wir sehen ja das ganze Wertschöpfungsketten. Ich bin immer bei den Wertschöpfungsketten heute, aber es ist einfach ein Thema, das man da streifen muss.
Eins meiner Lieblingsthemen, Eva. Okay. Bleib da ruhig. Wertschöpfungsketten ist definitiv eins meiner Lieblingsthemen, weil ich glaube, dass wir zu abgehackt denken und dass wir zu wenig im großen Ganzen denken. Und ich glaube, dass viel von dem, was optimiert werden kann, tatsächlich über die ganzheitliche Sicht auf die Wertschöpfungsketten passieren kann und muss. Deshalb bleib ruhig dabei. Es ist auch eins meiner ganz wichtigen Themen, ganz oben auf der Agenda.
Ja, sehr schön, Annette. Und ich glaube, es ist übrigens ein Thema, das auch, oder vielleicht ein Wort, die Wertschöpfungskette, das ja auch durch Corona sehr ins Bewusstsein auch der Endkonsumenten gekommen ist, von jedem von uns, weil plötzlich gab es bestimmte Produkte nicht mehr oder ist ja nach wie vor so, dass wir große Lieferverzögerungen haben, weil uns wird bewusst, dass es für bestimmte, vielleicht auch nur Prozesshilfsmittel, gar nicht wirklich Inhaltsstoffe, einfach nur noch 1, 2, 3 Länder gibt, die als Quelle zur Verfügung stehen. Und wenn da die Logistik nicht stimmt oder durch Corona alles ein bisschen durcheinander kommt, dann können wir die Produkte nicht mehr beziehen. Also das ist, glaube ich, auch was wir immer mehr merken, diese vernetzte Welt tickt eben da ein bisschen anders. Aber zurück zu deiner Ursprungsfrage. Regulatorik ist dann gut, wenn sie nicht zum Wettbewerbsnachteil wird. Und es ist auch in Ordnung, dass wir als Industrienationen, die eben auch mit einer anderen Kaufkraft in den Märkten ausgestattet sind, hier vorangehen und auch Standards setzen und vielleicht aufzeigen, welche Lösungen möglich sind für Länder, die das im Moment noch nicht können. Jedoch, wenn wir dadurch erzeugen, dass ganze Industrieteile umgezogen werden in andere Kontinente oder andere Teile der Erde. Das haben wir ja gerade Textilindustrie, da hat das ja jeder beobachten können. Da ist die letzten 40 Jahre ja quasi dies einmal global um den Erdball gezogen. Immer eigentlich der Regulatorik davon und den Kosten hinterher. Und das kann ja nicht die Lösung sein. Und da werden wir dann tatsächlich auch dazu kommen, dass vielleicht Teile der Chemie, der Rohstoffchemie auch nicht mehr in Europa produziert werden können, auch aus Energiekostengründen. Das spielt ja auch nochmal ganz wichtig damit rein. Und dann haben wir eigentlich genau das Gegenteil erreicht. Nämlich dann haben wir nämlich die Grundproduktion nicht da, wo auf Klimaschutz, auf Arbeitssicherheit und all diese Themen geachtet wird. Und wir werden aber nicht anders können, als dann diese Produkte trotzdem zu kaufen, weil sie halt nur noch dort produziert werden. Und ich glaube, da braucht es eine wirklich gute Balance im Moment, ein gutes Gespräch auch zwischen Gesetzgebern, zwischen Wirtschaft. Und ich rede hier nicht vom klassischen Lobbying, ich rede hier wirklich über das Verständnis füreinander, für die Zusammenhänge der Märkte und dass wir kooperieren, auch über die verschiedenen Verbände zusammen und uns gemeinsam ein Bild machen, was das für Effekte hat.
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Chemie hat ja auch immer noch das Problem, dass es Dogmen gibt, die Produkte und die Produktion als gefährlich und schädlich für Mensch und Natur einordnen. Und wenn man dann sagt, ich will über Chemie und über Nachhaltigkeit sprechen, sich so geradezu das große Fragezeichen auftut, wie soll das denn gehen? Und ich glaube, es ganz wichtig ist zu verstehen, dass gerade die Chemie ein großer Ansatzpunkt ist, um letztlich nachhaltigere Endprodukte in den Markt und damit dann auch wieder in die Wiederverwertung, Recycling oder in die Vernichtung gehen.
Ja, da kurz ergänzend. Ja? Ich finde das, also ich bin ja nicht Chemikerin, aber ich finde es immer interessant, dass man, also die Chemie ist ja nur eine Naturwissenschaft und wir haben heute im Umweltschutz, im Klimaschutz ja eigentlich vor allem mit naturwissenschaftlichen Problemen zu tun und dann unterstellt man ausgerechnet der Industrie, die sich damit beschäftigt, sie wäre der Feind dessen. Also ich glaube, ohne Chemie wären wir gar keine Lösung hinbekommen in den Themen. Und das ist, war mal so ein Verständnis, dass das vielleicht auch mal gedreht werden
finde
müsste.
Finde ich ein sehr starkes und sehr gutes Statement. Annegret, du wolltest da was zu sagen.
Ergänzen. Ja, tatsächlich. Als Chemikerin komme ich mir ganz häufig in eben, ich bin ja nun auch die Chemie dann vertritt, die auch bei Verbänden auch mit der Politik teilweise reden muss. Und man kommt sich dann tatsächlich so vor, dass, als ob man das verteidigen müsste. Aber ich denke auch und vielleicht auch dazu, in den letzten 10 Jahren, ich kann es hauptsächlich natürlich für die deutsche Chemie sagen, aber da gibt es ja namhafte Unternehmen, ja, die auch wirklich ganz, ganz oben mitspielen. Da ist unglaublich viel passiert. Und was mir, und deshalb wollte ich da auch noch mal kurz einhaken, und ich erlebe etwas, was ich seit meinem Berufsleben noch nicht erlebt habe. Das ist eine offene Zusammenarbeit von Unternehmen, die zwar teilweise, und das Wort Wertschöpfungskette ist das Wichtigste, über das wir eigentlich reden, wenn wir über Nachhaltigkeit reden. Denn Nachhaltigkeit ist nichts, was einer alleine schafft. Das schafft eine CHT nicht alleine, das schafft aber auch das größte Chemieunternehmen der Welt nicht alleine. Also, aber es ist unglaublich und das ist es, was mir persönlich so viel Freude macht, ist, dass ich mittlerweile mit ganz vielen Unternehmen, groß, klein, wir arbeiten zusammen. Denn wir haben erkannt, dieses Thema wird keiner alleine lösen können. Und da geht es übrigens angefangen bei der Regulatorik, auch da ist es so, dass wir nicht mehr die sind, die irgendwo am Katzentisch sitzen und dann mal gucken, was die Großen mit der Politik vereinbaren, sondern wir sind ein Partner. Man hat, also insgesamt hat sich die Chemieindustrie gewandelt. Wir arbeiten im partnerschaftlichen Wesen zusammen, weil wir sind natürlich, was unsere Vorlieferanten, die Großindustrie, wir sind näher am Kunden und wir brauchen die Wertschöpfungskette. Wir müssen bis zum Konsumenten Verständnis schaffen und wir müssen bis zum Konsumenten natürlich auch klar aufzeigen, wie wird es denn gehen oder wie könnte es gehen. Nicht, dass ich das wüsste, wie es gehen wird. Das ist die Nachhaltigkeit ist in der Zwischenzeit auch so ein Wort für mich, das es gar nicht so wirklich gibt. Man definiert sich Ziele, zu denen man will. So ein Endziel, das nachhaltige Unternehmen, gibt es aus meiner Sicht nicht.
Das gibt es nicht. Ich glaube, das ist inzwischen auch schon angekommen. Aber ich finde es ganz interessant, dass in den Schulen, also zumindest die, die ich kenne, jetzt auch nicht Nachhaltigkeit mit dem Chemieunterricht verbunden ist. Also auch da wäre ja ein Ansatz, irgendwie mal zu sagen, lass doch mal das Verständnis von klein auf dafür wachsen, dass die Chemie da einen sehr hohen Anteil dran hat, wenn wir es denn besser verstehen. Annegret, du hast am Anfang schon gesagt, Chemie nicht unbedingt das beliebteste Schulfach. Schade. Schade, weil Nachhaltigkeit wird jetzt, tragen alle vor sich her, auch ja gerade junge Leute, und es ist ja auch sehr, sehr gut, dass sie es tun. Aber auch hier wäre es doch wichtig, wenn die Bildung von vornherein die Zusammenhänge eher herstellen würde.
Ja, also vielleicht noch so ganz, also dazu jetzt direkt, und dann Eva hat aber, möchte auch was sagen. Also ich glaube, dass in der Schule Chemie noch viel zu wenig mit dem tatsächlichen Leben verbunden wird. Chemie ist ein ganz klarer Bestandteil und du kannst Chemie hervorragend unterrichten, wenn du einfach nur das ganz normale tägliche Leben nimmst. Wir haben aber halt einen Chemielehrplan, der sehr stark wissenschaftlich ausgerichtet ist und wir haben vielleicht auch nicht die Chemielehrerausbildung dazu. Und ich glaube, da könnte man ansetzen und ich halte es für extrem wichtig, dass das Thema Nachhaltigkeit am Beispiel oder mit dem Beispiel der Chemie ganz klar verbunden wird. Denn wie die Eva vorher so schön erklärt hat, oder mal ein großes anderes Unternehmen ja auch mal auf den Slogan gebracht hat, Chemie ist der unsichtbare Beitrag, der aber überall dabei ist. Ja, also das wird uns nur nicht so bewusst. Eva, du wolltest noch was dazu.
Ja, bei dem Thema Bildung, also jetzt gar nicht bildungspolitisch werden, aber ich glaube auch, dass man drüber nachdenken muss, weil wir jetzt so viel über Vernetzung gesprochen haben, wie kann man eigentlich die Disziplinen zusammenbringen? Weil ich glaube, das ist auch ein Thema, mit dem sind wir, gerade wenn wir auch über nachhaltige Produktentwicklung sprechen, immer wieder auch stolpern. Also wir brauchen Spezialisten und die sind dann häufig hochspezialisiert auf eine bestimmte Technologie oder eine bestimmte Chemie. Aber gerade jetzt, wenn es um Umweltschutz geht, um Klimaschutz, Nachhaltigkeit, denke ich, brauchen wir eben auch dieses vernetzte Denken. Ich glaube, das ist ja auch erkannt in der Bildung, aber das fällt uns immer wieder auf, also gerade auch beim Einstellen in den Spezialgebieten von Experten. Dieses vernetzte Wissen, das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also gerade auch, wenn man Produkte für die Zukunft denkt. Ja.
Absolut. Jetzt waren wir bei Nachhaltigkeit, wir waren bei Chemie, über Bildung, immer mal wieder das Wort schon Profit oder Kosten gefallen. Auch das ist ja großes Thema in der Gesellschaft. Profit und Wachstum sind nicht mehr alleinige Ziele der Wirtschaftstätigkeit. Welche Auswirkungen hat das auf euer Wirtschaften? Oder ist das einfach auch immer ganz konkret, ist das bei euch auch Thema im Unternehmen?
Ja, ich glaube, was man dazu sagen muss, Annette, ist, dass wir das eigentlich ein Stammbuch geschrieben haben, weil wir ein Stiftungsunternehmen sind. Die CAT gibt es seit 70 Jahren, also wir feiern dieses Jahr auch 70-jähriges Bestehen, also hier auch am Standort Tübingen. Genau, und der Gründer der CAT, der Reinhold Beidlich, der hat uns dann oder hat die CAT dann überführt in eine Stiftung mit einem klaren Stiftungsauftrag auch. Und aus dem heraus leiten wir auch einen sozialen Auftrag und auch einen Auftrag bezüglich der Nachhaltigkeit ab. Und ich glaube, das ist auch wirklich was, wie ich angefangen habe, hier in der CAT zu arbeiten, das hat sich durchgezogen. Also wie ich mich mit langjährigen Mitarbeitern unterhalten habe, das ist was sehr prägend ist. Und zwar nicht nur im Gespräch, sondern auch im Tun. Also wenn es um die Entwicklung von Produkten geht, wo ist der Fokus? Dann ist es schon sehr stark auch darauf, wie können wir eben nachhaltige Produkte entwickeln, auch wenn sich die nicht sofort kommerzialisieren lassen. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch profitabel wirtschaften. Das ist ja auch ein Teil des sozialen Auftrags für unsere Mitarbeiter. Wir müssen ja am Markt bestehen. Also das ist auch der Spagat, dem sind ja alle Unternehmen unterlegen. Aber tatsächlich ist es so, dass wir auch mal einen langen Atem haben, wenn wir von einem Thema überzeugt sind, dass es gesellschaftlich, sozial oder aus Umweltgründen geboten ist, dem nachzugehen und wir die Möglichkeit sehen, hier was zu entwickeln.
Also auch in dem Sinne doch ein sehr modernes Unternehmen. Vor 70 Jahren gegründet, hast du gesagt, vor 40 Jahren schon in eine Stiftung überführt. Heute ist Thema Verantwortungseigentum so ein großes Thema. Eigentlich kann man das ja auch hier schon sagen, ein sehr verantwortliches Handeln, und das, glaube ich, kann jeder nachvollziehen, bei aller Notwendigkeit profitabel zu wirtschaften, trotzdem die Möglichkeit auch mal, wie du sagtest, mit einem langen Atem an Dingen weiter zu forschen, festzuhalten, die sich eben nicht sofort in Profite umsetzen lassen.
Ja, genau so, Annette. Und das schwingt schon so ein bisschen als Grundhaltung und als Geist einfach durchs Unternehmen.
Ja, wir haben jetzt den Bogen geschlagen über die Bedeutung der Chemie in der gesamten Industrie, in vielen, vielen Produkten des täglichen Bedarfs, auch in der Industrie, sind gekommen über Nachhaltigkeitsansätze, über die Bedeutung der Regulatorik, über die Akzeptanz der Märkte, über Themen wie Kooperation und Vernetzung. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal abbinden, unser Gespräch hier. Annegret, fangen wir vielleicht mit dir an. Was sind aus deiner Sicht die drei wichtigsten Aspekte, die ihr euch auch auf die Fahnen geschrieben habt, damit auch die Chemie einen großen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit, ich sage jetzt mal ganz groß, auf dieser Welt leisten kann?
Für mich und für uns ist es so, dass wir Nachhaltigkeit immer mit klaren Zielen und mit einer klaren Ausrichtung verbinden. Und wir haben viele Jahre uns da stark auf die Chemie und den ökologischen Beitrag der Chemie fokussiert. Aber mittlerweile sehe ich, und das ist eine wichtige Aufgabe, den Beitrag, den die Chemieindustrie im Rahmen des Klimaschutzes zu bieten hat. Und da geht es nicht mehr, und nicht, dass wir das vorher getan hätten, aber es wird immer stärker und wichtiger, sehr stark faktenbasiert zu arbeiten. So haben wir das mit unseren Chemikalien schon gehandhabt und so machen wir das mit dem Klimaschutz jetzt auch. Und ich bin sehr froh, dass es klare, verbindliche Methoden zur Berechnung des Beitrags gibt. Also nicht Nachhaltigkeit nach Gefühl, sondern Daten- und Faktenbasiert. Wir müssen wissen, was ist tatsächlich der Ausstoß und welche Maßnahme sorgt dafür, um wie viel diesen Ausstoß zu reduzieren und das wieder bezogen auf die ganze Kette. Also wir spekulieren nicht, sondern wir werden klar faktenbasiert und wir lassen uns auch an diesen Fakten messen. Und das ist wiederum so eine Leistung und deshalb möchte ich nochmal drauf zurückkommen, das ist wieder eine Leistung, dass wir in der Wertschöpfungskette und jetzt ganz besonders natürlich auch mit unseren Vorlieferanten tun. Wir berechnen nach gleichen Methoden, wir tauschen uns über Faktoren aus. Und wenn du mich nach den weiteren, und das passt sehr gut rein, für mich war es immer wichtig und ist es immer wichtig, sich Vorbilder zu suchen. Ich schaue immer, was machen die anderen, was machen andere große Chemieunternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit. Mhm. Und da kann man extrem viel lernen. Man guckt sich das an, überlegt sich, warum machen die das so und wie kann ich das für mich anwenden oder vielleicht sogar noch weiterentwickeln. Das halte ich für extrem wichtig. Und den allerwichtigsten dann noch zum Schluss, man muss anfangen. Ja. Man soll sich nicht nur große Ziele setzen, sondern man muss diesen kleinen ersten Schritt tun. Und ich erlebe in ganz vielen Diskussionen, dass Unternehmen und Menschen in meiner Position sagen, ja, aber, und das ist so kompliziert und ach, und das muss ich noch bedenken und jenes. Und ich sage immer nur, dann such dir mal ein kleines Stückchen, einen kleinen Kieselstein und den dreh um, geh den ersten Schritt. So muss man es tun. So machen wir das seit über 10 Jahren und mittlerweile sind unsere Schritte eben größer geworden.
Wunderbar, danke. Eva, deine 3 Punkte zum Schluss.
Da gibt es ja fast nichts hinzuzufügen. Das war ja so, wie sie.
Die Annegret hat einmal ganz groß ausgeholt.
Jawohl, genau. Aber gut, dann nochmal zurückblickend auf unser Gespräch. Ganz klar, das Thema Kooperation. Ich glaube, das ist für mich wirklich einer der Keypunkte. Also sei es über Wertschöpfungsketten unser Thema, Annette, oder halt auch im Kleinen. Ja. Also erstmal also in der Industrie selber, aber dann eben nach außen gehend auch in die weiterführenden Lieferketten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir zu diesem Thema auch noch nicht mal eine Mitbewerberhaltung haben, sondern eine Kooperationshaltung. Und ich glaube, das sehe ich genau, wie Annegret das vorhin gesagt hat, ganz klar, auch in der Verbandsarbeit und so weiter. Wir machen uns wirklich verantwortlich für die Themen und arbeiten gemeinsam hier dran, wie wir nachhaltiger werden können, bei aller natürlich Getrenntheit, was den Markt, Marktfokus dann betrifft. Also neben dem Thema Kooperation ist ein Thema, das mir mal am Herzen liegt, ein großer Mut, sage ich mal, zum Experiment.
Ja.
Weil eigentlich ist das auch was ureigenst Chemisches, das Experiment. Und mich vermisst es so ein bisschen.
Das ist eine schöne Analogie.
Ja, ich vermisse das manchmal so ein bisschen, einfach zu sagen, lasst es uns doch probieren. Weil ich glaube, wir verharren manchmal zu lange in diesen Planungsphasen und wir müssen einfach auch out of the box denken und andere Themen mal angehen. Nicht gleich immer kommen, rechnet sich das oder ist das wirklich die alles erschlagende Lösung, sondern die Vielfalt hier zuzulassen und einfach verschiedene Themen zusammenzubinden. Naja, und ein Thema, das eigentlich auch ein bisschen getriggert ist durch deinen Podcast, Annette, der so schön Talking Purpose heißt. Purpose hat ja verschiedene Bedeutungen. Zum einen ist es eher so die Aufgabe oder das Ziel. Ja, und als Businessfrau habe ich die Aufgabe, das Ziel, auch meine Produkte zu vermarkten. Also hier einen ganz klaren Unternehmensauftrag. Aber auf der anderen Seite ist Purpose ja auch immer erfüllt mit dem Begriff des Sinns oder der Sinnhaftigkeit, den Zweck.
Absolut, ja.
Und ich glaube, genau diese Doppeldeutigkeit von Purpose, das ist das, was wir zukünftig mehr und mehr brauchen und sehen werden in den Unternehmen. Und ja, das kann ich auf alle Fälle sagen, für uns ist das auch handlungsleitend.
Wunderbar, das waren 2 ganz tolle Schlussworte mit ganz vielen Punkten wie Nachhaltigkeit nicht nach Gefühl, sondern faktenbasiert, der Wunsch nach mehr Kooperation statt reinem Wettbewerb und dem Mut zum Experimentieren. Ich Ich freue mich sehr, dass ihr heute für dieses Gespräch und diesen Podcast zur Verfügung standet, weil ich finde, dass man wunderbar sieht, dass eine Branche, die eher im Ruf steht, gerade nicht nachhaltig zu sein, dass gerade ihr als Vertreter dieser Branche euch sehr viele Gedanken macht, sehr weit auch schon seid in der Entwicklung, sehr faktenbasiert hier vorgeht und durchaus sehr bereit seid, einen Beitrag zu leisten, um unsere Welt noch nachhaltiger zu gestalten. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass ihr bei mir heute zu Gast wart und ich bin gespannt und werde begleiten, wie es nicht nur bei euch, bei der CHT weitergeht zum Thema Chemie und Nachhaltigkeit, sondern auch insgesamt in der Welt der chemischen Produktion. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank an dich, Annette, für das gute Gespräch und ganz viel mitnehmen können.
Vielen Dank, Annette.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet aus dem Gespräch vor allem auch etwas für eure berufliche Praxis mitnehmen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattformen und noch besser, empfehlt uns direkt an einen Freund und eine Freundin weiter und unterstützt damit, dass wir auch zukünftig spannende Gäste einladen können. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Tschüss und bis zum nächsten Mal.